Mikrofon ist an. Nicht? Es leuchtet grün. Ja? 1, 2, 3. Jetzt hört man mich. Ich höre mich auch. Ja, wer kennt mich nicht? Einmal kurz die Hand heben. Michael, du kennst mich. Okay. Ja, mein Name ist Simon Röger. Ich bin der Mann von der Steffi. Die Steffi kennen, glaube ich, alle hier. Die kommt ja ursprünglich von hier. Genau, von dem her so ein bisschen die Steffi hier rausgeheiratet. Ich komme aus der Gemeinde in Gammerting, wo der Sickert auch predigt, wo der Sickert der Gemeindeleiter ist. Er war ja auch neulich hier, ich glaube vor 3 Wochen oder so. Ja, und vielen Dank Werner für diese gute Einleitung, diese Steilvorlage. Unsere Reise begann heute Morgen in Krauchenwies. Das liegt genau auf der anderen Seite von der Schwäbischen Alb. Und ich habe euch was mitgebracht, aber ich möchte einfach noch zu Beginn beten. Und ja, Jesus Christus, wir wollen dir Dank sagen für die Zeit, die wir jetzt in deinem Wort verbringen dürfen. Und Jesus, wir wollen dich bitten, dass du unsere Seele ruhig machst vor dir, aber dass du unseren Geist frisch machst und aufmunterst, dass du ihn ganz offen machst für das, was ja jetzt kommt, für diese Geschichte. Ich möchte dir Dank sagen, dass ich hier sein darf, und ich möchte dich bitten, dass du ja durch mich zu den Leuten sprichst. Amen. Wir wollen uns heute eine Geschichte aus der Bibel anschauen, über die wahrscheinlich hier noch nie geredet wurde oder wenn, dann ganz selten. Also ich habe die Predigt schon mal gehalten vor 2 Jahren bei uns in der Gemeinde und da wurde die bis dahin noch nie gehalten oder noch nie über dieses Thema gesprochen. Und ja, wie ist die Predigt entstanden? Erstmal vorweg. Jede Predigt hat ja so eine kleine Geschichte. Wie geht's los? Wie kommt man überhaupt auf sowas? Vor allem jetzt, wenn man noch nie drüber gepredigt hat. Ich war 2017 auf einer Bibelschule in Brake als Gastschüler, um mir das mal anzuschauen. Und da gibt es jeden Tag so ein Plenum, wo sich alle Bibelschüler versammeln, alle Lehrer versammeln. Und einer, meistens aus dem 3. Jahr, der darf dann das, was er gelernt hat, in der Predigt vorne einfach zeigen, was er drauf hat, ob er gelernt hat, wie man predigen kann. Und wo ich da war, hat einer eine Predigt gehalten über das Thema, jetzt gucken wir mal, ob das hier funktioniert, Haggai. Wer oder was ist denn Haggai? Und ich fand das so cool, dieses Thema, dass ich gesagt habe, ja, da mache ich auch eine Predigt drüber. Ich habe mir so ein paar Punkte, die er damals gesagt hat, aufgeschrieben oder behalten im Kopf und habe dann einfach selber was geschrieben. Haggai ist eigentlich ein recht interessantes Buch. Es hat nur 2 Kapitel, kann man in weniger als 10 Minuten durchlesen. Das machen wir jetzt heute nicht. Wir gucken uns nur das erste Kapitel an, den ersten Teil, in dem es da so geht. Braucht ihr aber noch nicht aufschlagen, falls ihr eine Bibel dabei habt. Ich habe alles hier vorne und wir fangen eh ganz woanders an. Ja, um eine Geschichte zu verstehen, ihr lacht, um eine Geschichte zu verstehen, braucht man eine Vorgeschichte. Worum geht es da eigentlich und wie kommen wir zu dieser Geschichte? Die Vorgeschichte, da war es 605 vor Christus, Jerusalem wird eingenommen, Jerusalem wird zerstört. Und die ersten Juden werden nach Babylon verschleppt. Und darunter auch der junge Daniel, den kennen ja die meisten ja aus der Löwengrube und so weiter. Da hat damals Nebukadnezar regiert als König und ja, nach ihm hat sein Sohn regiert und noch 3 weitere Könige, das ist nicht so wichtig. Und irgendwann kam der Kyros, 539 vor Christus, der nahm dann Babylon ein und ein Jahr später wurde er König dort. Und in diesen 70 Jahren, die jetzt dazwischen liegen, da waren die Israeliten in Babylon im Exil. Und als der Kyros König wurde, war das Ende des Babylonischen Reichs und der Beginn des Persischen Reichs. Und hier beginnt auch das Buch Esra. Und Gott gebraucht hier diesen König, der das Land einfach erobert hat, diesen Kyros, um die Israeliten wieder nach Hause zu bringen. Und das können wir lesen. Ich habe es euch da aufgeschrieben. Ich hoffe, ihr könnt es hinten lesen. Wird wahrscheinlich ein bisschen klein sein. Aber ihr habt ja da oben Bildschirme. Ist ja ganz praktisch. Also da steht, sagt der König selber, so spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Nun hat er mich dazu bestimmt, ihm in Jerusalem, in Juda, ein Haus zu errichten. Kyros sagt, dass jeder, der nach Hause zurückgehen möchte, das tun darf. Also er befreit sozusagen alle Leute. Und jeder, der blieb, dem es dort gefallen hatte, weil er sich schon ein Haus gebaut hatte, weil er Familie und was weiß ich nicht alles dort hatte, jeder, der bleiben wollte, der durfte bleiben. Aber der sollte denen, die gehen, was mitgeben, damit die Leute, die gehen, auch was haben, wenn sie jetzt, sag ich mal, zu Hause in Israel ankommen. Und wer ging da alles? Das waren dann 42.000 Männer, wir lesen hier nur von Männern in der Bibel, die gegangen sind, 7.000 Dienerinnen, viele Pferde, viele Kamele, viele Maultiere, viele Esel, was man halt damals so besessen hat und mitnehmen konnte. Die Häuser sind ja damals wie heute immer noch fest, die kann man noch nicht so mitnehmen. Ja, sie wurden von Serubabel angeführt, das ist der hier auf dem Bild unten rechts. Und es bedeutet, Serubabel bedeutet Spross Babels, also er ist dort geboren, dort aufgewachsen und geht jetzt in ein Land, das er eigentlich gar nicht kennt, aber führt eine Gruppe dorthin, weil er weiß, dass Gott das so bestimmt hat, weil Gott diesen König, diesen Kyros eingesetzt hat, um Israel wieder nach Hause zu bringen. Als sie dann in Israel angekommen waren, da legten die Familienoberhäupter, also die Leute, die viel hatten, die legten für den Aufbau des Tempels, also diese eigentliche Aufgabe, die der König ja bekommen hatte, da legten sie zusammen, hatten eine halbe Tonne Gold zusammengelegt, 3 Tonnen Silber und 100 Gewänder für die Priester. Ein ganzer Haufen, um mal zu starten für den Tempel. Serubabel war übrigens ein Nachkomme von David und somit auch ein Vorfahre von Jesus, was ganz interessant ist. Und der taucht auch in 1. Matthäus 12 auf, in dem Stammbaum, wo es darum geht, wer denn Jesus Vorfahren sind. Die Person links hier, Joshua oder Jeschua, je nachdem, welche Übersetzung man hat, das war damals der Hohepriester. Und der ging auch mit. Und die zwei zusammen, die haben dann, als sie dort angekommen sind, als allererstes mal ein Altar gebaut, um einfach Gott Danke zu sagen, dass sie wieder zu Hause sein können. Dass die Gefangenschaft ein Ende hat, dass jetzt wieder in ihrem Land sein dürfen und ihn dort anbeten können. Es wurde Brandopfer dargebracht von diesem Tag an, wo der Altar gebaut wurde. Und es wurden Feste gefeiert, um Gott einfach zu ehren. Ja, wie baut man einen Tempel? Da ging es los. Als erstes wurde natürlich Material beschafft für das Fundament von dem Tempel. In Esra 3, Vers 7, mal weiter, da geht es los mit dem Bau. In Esra 3, Vers 7 lesen wir, und sie gaben den Steinmetzen und Handwerkern Silber, die Sidoniter und Tyrer bekamen Essen und Trinken sowie Öl, damit sie Zedernholz vom Libanon, also ein ganzes Stück weit weg, über das Meer nach Jaffo brächten, gemäß der Erlaubnis, die sie vom Kyros, dem König von Persien, bekommen hatten. Und das Fundament, das ging alles rackzack, die waren richtig dabei, haben gesagt, jawohl, der Tempel, der muss stehen. Und das Fundament wurde fertiggestellt. Ein weiterer Schritt, also noch mehr Grund zum Feiern, oder? Das sind ja immer mehrere Abschnitte. Ich weiß nicht, wer von euch schon ein Haus gebaut hat, aber wenn das Fundament fertig ist, da freut man sich, hat man gesagt, so, yes, der Keller steht. Und dann kommt das oben drauf und dann kommt irgendwann das Dach drauf und dann kommt außen fertig und innen fertig und immer ein Schritt mehr. Und so ging es damals auch. Der Grundstein war fertig, die Leute waren happy, die haben gefeiert und das können wir lesen dann in Esra, in dem Kapitel, wo wir sind, Vers 11. Und da heißt es, mit Lob, und ich hab's euch auch dabei. So, mit Lob und Dank sangen sie dem Herrn, denn er ist gut, ewig währt seine Gnade über Israel. Da jubelte das ganze Volk laut und mit großem Lobpreis zum Herrn, weil das Fundament zum Haus des Herrn gelegt worden war. Und jetzt wird's interessant. Bis jetzt war ja alles gut. Die Israeliten durften nach Hause, alles hat funktioniert, alles hat gepasst. Sie haben sogar vom König Unterstützung bekommen. Jetzt kommt so der Wendepunkt in der Geschichte, wo man sagt, ja, dass es eine gute Geschichte wird, braucht es irgendwie noch so einen Haken da dran, oder? Und dieser Wendepunkt kommt jetzt in Vers 12. Viele der älteren Priester, Leviten und führenden Männer der Sippe, die das erste Haus, also den ersten Tempel, den sie als Kinder wahrscheinlich noch kannten, bevor sie ins Exil gingen, den sie da gesehen hatten, oder als sie den gesehen hatten, diesen neuen Bau, da weinten sie mit lauter Stimme, als man dieses Haus vor ihren Augen gründete. Wahrscheinlich, weil es kleiner war, ja, irgendwas war halt nicht so schön, hat ihnen nicht so gepasst. Viele aber erhoben die Stimme mit fröhlichem Jubel. Und man konnte die Stimme des Jubelgeschreis und die Stimme des Weinens des Volkes nicht auseinanderhalten, denn das Volk erhob großen Jubel und wurde bis in die Ferne gehört. Also es war eine richtige Party auf der einen Seite, aber auch richtig traurig für die älteren Leute auf der anderen Seite. Und damals, genau wie heute, ich sage mal, es gibt immer Pessimisten, egal wie gut manche Dinge sind, wie gut einem was passiert, irgendwo findet man doch immer was zum Jammern, oder? Und genau mit diesem Jammern, ich sage es mal von diesen älteren Menschen da, weil sie halt den alten Tempel kannten, genau mit diesem Jammern beginnt meiner Meinung nach so die schlechtere Zeit in diesem Abschnitt. Man darf nicht vergessen, dass der Feind nicht schläft. Am Anfang des 4. Kapitels von Esra lesen wir, dass die Feinde Israels und die Leute, die schon im Land wohnten, also bevor die Israeliten wieder zurückgekommen sind, da lesen wir, dass denen das gar nicht so gepasst hat. Und die wollten nicht, dass da ein Tempel gebaut wird und dass sie da vertrieben wurden und jetzt die Leute wieder zurückkommen können und so weiter. Nee, die haben doch da ihr Häusle gehabt und wollten da wohnen und in Frieden einfach sein und die anderen, die kommen jetzt einfach und wollen da ihren Tempel hinbauen. Das geht doch so nicht. Und dann sind sie zu den Leuten hingegangen, die den Tempel gebaut haben und haben gesagt, hey, was macht ihr da? Hört mal damit auf. Und dann haben sie die, ja, ich sag's mal, geärgert, haben sie gemobbt, vielleicht mit Sachen beschmissen. Und die Leute, die wurden ein bisschen entmutigt. Dann hat der Anführer das denen aber verboten, die da so zu beleidigen und so weiter. Und da, von da an versuchten dann die Leute, ja, das irgendwie von hinten oder von innen raus zu machen. Also ganz geheim, nicht mehr so offensiv, sondern so, dass man es eigentlich gar nicht mitgekriegt hat. Und viele von den Israeliten, die so fleißig gebaut haben am Anfang, die standen dann da und wurden irgendwie mutlos. Es ging einfach nichts mehr. Irgendwie, ah, dann kommen die wieder und keine Ahnung, der hat gesagt über den und dann redet man wieder und die Leute fühlen sich schlecht und wollen nicht mehr arbeiten. Aber nicht alle. Immer mehr ließen sich so zwar von der Arbeit abbringen, aber manche halt doch nicht. Manche sind halt echt hartnäckig. Und deshalb, was machen die Leute, die schon im Land gewohnt haben? Sie haben Beamte bestochen, um vom König Kyros, um die Pläne von den Heimkehrern einfach zu durchkreuzen. Und das waren da ganz interessante Sachen, müsst ihr mal nachlesen in Esra. Auf jeden Fall hat es irgendwann so Druck gemacht den Leuten, dass sie irgendwann keine Kraft mehr hatten und irgendwann gesagt haben, nee, also ja, ich baue jetzt nicht mehr weiter, ich komme morgen nicht mehr. Irgendwann hat niemand mehr am Tempel gebaut. Und dann stand der Tempel da, wie wir es gerade vorhin in dem Bild gesehen haben, einfach, ja, das Fundament stand vielleicht, ein paar Gerüste standen, aber dann ging nichts mehr. In Esra 4, Vers 24 können wir das auch nachlesen, da heißt es, die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem kam zum Stillstand und ruhte bis zum 2. Jahr der Herrschaft von König Darius in Persien. Und das war im Jahr 520 vor Christus. Es wurde also 10 Jahre lang nichts mehr am Tempel gemacht. 10 Jahre lang. Und dieser Vers, der verrät auch schon so ein bisschen, was passiert. Jetzt beruft Gott nämlich Haggai, weil er sagt, so geht's nicht. Der kann nicht 10 Jahre lang da rumstehen. Und jetzt wollen wir uns den Bibeltext mal anschauen, den ich vorher schon erwähnt hatte. Also die Verse in Haggai, 1. Kapitel. Da heißt es, der erste Satz, nicht erschrecken, ich erkläre den gleich noch, der erste Satz heißt, oder der erste Vers, am ersten Tag des 6. Monats des 2. Jahres der Herrschaft von König Darius schickte der Herr Zerubabel, dem Sohn Shealtiels und Statthalter von Juda, und Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohenpriester, durch den Propheten Haggai eine Botschaft. Also, was heißt dieser Satz zusammengefasst? Gott schickt Zerubabel und Jeschua durch Haggai eine Nachricht. Da wurde es nur ein bisschen ausgeholt, damit man weiß, wer woher kommt, wer zu wem gehört und so weiter. Und dann geht es weiter, Vers 2. Gott sagt hier, so spricht der Herr, der Allmächtige. Im Volk heißt es, die Zeit, das Haus des Herrn aufzubauen, ist noch nicht gekommen. Deshalb sandte der Herr durch den Propheten Haggai folgende Botschaft. Ist jetzt etwa die Zeit für euch, in euren holzvertäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? So spricht der Herr, der Allmächtige. Seht doch, wie es euch geht. Ihr habt viel ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr habt zwar zu essen, aber ihr werdet nicht satt. Ihr habt zu trinken, doch euer Durst bleibt ungestillt. Ihr habt Kleidung, doch sie hält euch nicht warm. Und die Lohnarbeiter müssen ihr Geld in löchrige Beutel stecken. So spricht der Herr, der Allmächtige. Seht doch mit dem Herzen auf euren Weg. Steigt auf den Berg, holt Holz und baut das Haus auf. So werdet ihr geehrt und so werde ich geehrt und ihr macht mir Freude damit. Ihr habt auf vieles gehofft, doch bekamt ihr nur wenig. Und das Wenige, das ihr ins Haus brachtet, blies ich fort. Warum tat ich das? Weil mein Haus in Trümmern liegt. Während ihr euch eifrig Häuser baut, spricht der Herr, der Allmächtige. Deshalb hat der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde ihre Ernte. Ich habe über die Äcker und Hügel eine Dürre geschickt und über das Korn, die Trauben und Oliven und über alles andere, was der Acker hervorbringt, sowie über die Menschen und das Vieh und über alles, wofür ihr so hart gearbeitet habt. Den Vers 12 kürze ich ein bisschen ab. Da gehorchte Zerubabel und Jeschua und der ganze Rest des Volkes der Stimme des Herrn, ihres Gottes, und den Worten des Propheten Haggai, wie der Herr, ihr Gott, ihm geschickt hatte. Nun hatte das Volk Ehrfurcht vor dem Herrn. Jetzt weiter. Ehrfurcht vor dem Herrn. Haggai, der Bote des Herrn, verkündete dem Volk folgende Botschaft des Herrn. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr weckte den Geist Zerubabels, ich kürze wieder ab, den Geist Jeschuas und den Geist des übrigen Volkes. Sie kamen und fingen an mit der Arbeit am Haus des Herrn, des Allmächtigen ihres Gottes an. Das war am 24. Tag des 6. Monats im 2. Regierungsjahr von König Darius. Soweit mal diese ganze Geschichte, diese 15 Verse. Ihr merkt schon, wo es hingeht. Die Israeliten haben also irgendwann diesen Bau des Tempels komplett eingestellt, weil sie dort täglich verschrien oder ausgelacht wurden, weil vielleicht mit Sachen nach ihnen geschmissen wurde. Aber vielleicht haben sie einfach auch nicht dieses Ziel gesehen, als sie ihren Auftrag bekommen haben. Ich habe jetzt ein Bild dabei. Nee, ich habe noch kein Bild dabei, das kommt erst später. Also 10 Jahre später lesen wir in Haggai, dass sich die Lebenssituationen, die ich gerade vorgelesen habe, dort in Jerusalem und in den umliegenden Städten auch nicht gerade verbessert haben. Das Volk sagte damals, dass die Zeit noch nicht da ist, um das Haus des Herrn zu bauen, weil die Umstände so miserabel sind. Erst müssen wir uns um uns selber kümmern, also Häuser bauen, ja, gucken, dass es unseren Familien gut geht, dass wir ein bisschen was auf der Seite haben und so weiter. Und dann kommt das Haus Gottes. Was folgt da draus? Was macht Gott? Gott sagt, nee, so rum nicht. Dann sagt Gott, dass er den Himmel verschlossen hat, dass er die Erde verschlossen hat, dass es einfach nicht mehr so funktioniert. Ja? Man sät viel und erntet wenig, man isst, aber wird nicht satt, man trinkt, aber bleibt durstig und so weiter. Das kommt alles von Gott. Man kann auch sagen, Gott hat hier seinen Segen für sein Volk weggenommen. Die Menschen waren einfach mit dem, was sie hatten, nicht zufrieden, waren nicht glücklich. So geht es uns heute manchmal ja auch. Das, was wir haben, sind wir schnell unzufrieden mit, wollen wieder was Neues, was Besseres. Naja, viele Menschen waren halt einfach unglücklich über das, was sie hatten, obwohl sie mehr hatten als manche anderen Menschen, die vielleicht fast gar nichts hatten, die unter der Brücke schlafen müssen. Aber selbst diese Menschen hatten wenig damals und waren doch glücklicher als die Menschen, die damals in holzvertäfelten Häusern gewohnt haben, sage ich jetzt mal. Eine interessante Sache, die wir aus diesem Text auch herausfinden können, ist die, dass, ja, wie ich es gerade erwähnt habe, die Wohnsituation an sich eigentlich richtig gut war. Das lesen wir gleich zu Beginn von der Botschaft in dem Vers 4. Da heißt es, also Gott sagt da, ist es jetzt etwa Zeit für euch, in euren holzvertäfelten Häusern zu wohnen? Ist ganz schön, ihr habt ja auch eine Holzvertäfelung an der Decke. Ist vielleicht kein echtes Holz, aber es sieht schöner aus, ne? Ist echt. Ja, das ist doch echt schön. Also damals gab es sowas noch nicht so oft, ja. Das war damals richtiger Luxus, war das damals. Wir lesen im Alten Testament nur in einer anderen Stelle auch von holzvertäfelten Häusern und das ist damals, als Salomo den Tempel gebaut hat. Da ließ er ihn auch komplett mit Holz vertäfeln. Also es war was sehr, sehr Kostenspieliges, sehr, sehr Aufwendiges und Luxuriöses. Und woher können also diese Menschen sich so einen Luxus leisten? Wo kommt das her? Meine Vermutung, die ich jetzt aufgestellt habe, als ich den Text so ein bisschen analysiert habe, ist, dass sie das Holz, in dem wir in Esra 3, Vers 7 lesen, ich lese das gerade nochmal vor, da heißt es ja, und sie gaben den Steinmetzen und Handwerkern Silber, den Sidonitern und Tyrer bekamen Essen und Trinken sowie Öl, damit sie Zedernholz vom Libanon über das Meer nach Jaffo brächten, gemäß der Erlaubnis, die sie vom Kyros, dem König von Persien, bekommen hatten. Also meine Vermutung ist, dass das Volk genau dieses richtig gute Holz, das eigentlich für den Tempel bestimmt war, dass sie das einfach benutzt haben, als sie da nicht mehr weiterbauen wollten um ihre eigenen Häuser zu verschönern. Die Theorie, die wird von dem 8. Vers auch in Haggai auch nochmal gestärkt. Da sagt Gott, steigt auf den Berg, holt Holz und baut das Haus auf. So werde ich geehrt und ihr macht mir Freude damit. Also warum sollen die Israeliten Holz holen, wenn das ja eigentlich schon da sein sollte von dem, was sie schon gebracht hatten? Das heißt, dieses Holz war weg. Das heißt, dieses Holz haben sie verbraucht. Ja, Holz. Holz ist eine ganz spannende Sache. Ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht. Nein, nicht dieses Bild. Dieses Bild kommt aus einem Musikvideo. Der ein oder andere kennt es vielleicht. Ist schon eine Weile her, seit es mal in war. Das Musikvideo oder das Lied heißt Ich und mein Holz. Der Text ist eigentlich kompletter Schwachsinn. Aber in diesem Lied geht es einfach darum, was man mit einem Holzstück, man sieht es hier, das Holzstück, was man damit alles machen kann. Hier wird es zum Beispiel als Zitronenpresse verwendet und beworben. Später im Video sieht man es noch als Pfanne, als Brotmesser oder als Schmuck, als Sportgerät. Da gibt es noch ganz viele andere Sachen. Ihr bräucht euch das Video nicht angucken. Also das ist wirklich, ja, es geht hier nur ums Prinzip. Warum erzähle ich euch sowas? Was denkt ihr über die zwei Menschen, die jetzt da auf diesem Bild zu sehen sind? Bestimmt nicht, dass die Schlauesten sind, oder? Wenn sie ein Holzstück, was man normal in den Ofen schmeißt, als Zitronenpresse verwenden. Eher doch, dass sie vielleicht einen an der Klatsche haben, oder? So. Aber wie oft schenkt uns Gott Dinge oder Gelegenheiten, die wir dann für was ganz anderes verwenden? Die wir vielleicht nicht so einsetzen, wie wir es tun könnten. Und das ist doch genau aus Gottes Sicht jetzt mal so gesehen, wenn Gott auf uns schaut und wir benutzen was wir von ihm bekommen haben, so ein Holzstück, was eigentlich für den Tempel bestimmt war, wir benutzen das für unsere Sachen, für unser Ego, sage ich mal, oder wir benutzen die Gaben, die wir von Gott bekommen haben, nicht dafür, um Gott zu ehren, sondern für unser eigenes Interesse, um selber gut dazustehen, um selber der Beste, der Klügste oder der Tollste zu sein. Und genau wie das Holz in diesem Bild und das Holz für den Tempel für Dinge missbraucht wurden, die eigentlich, ja, für die sie eigentlich gar nicht bestimmt waren, genauso missbrauchen wir doch diese Dinge einfach manchmal falsch. Wir reden zum Beispiel, wenn wir eine richtig gute Situation haben und irgendwie ins Gespräch kommen mit jemandem und wir so die innere Stimme hören und sagen, die uns sagt, hey, erzähl ihm doch was von Jesus. Und du sagst, na, wie war das Wetter gestern? Und du fängst an, über das Wetter zu reden und weißt eigentlich ganz genau, irgendwie solltest du doch über was anderes reden. Kommen wir nochmal zu diesem Bild hier. Da könnt ihr so ein bisschen drauf verfolgen, die Geschichte. Links seht ihr zum Beispiel ein Ackerfeld, wo ja die Sachen verdürren, wo die Leute sich fragen, warum ist das so? Was ist da los? Dann seht ihr, wie sie fleißig ihre Häuser bauen. In der Mitte seht ihr Haggai und ganz rechts seht ihr den Tempel, der ja einfach noch nicht so weit ist, der einfach noch im Bau ist. Gott hat den Propheten Haggai geschickt, um den Menschen durch ihn eine Nachricht weiterzugeben, in der er sich als der Herr, der Allmächtige vorstellt. In anderen Übersetzungen als der Herr der Herrscher. Was sagt dieser Name über Gott? Der Herr, der Allmächtige. Und was will Gott mit diesem Namen seinem Volk sagen? Das ist ganz spannend, warum Gott diesen Namen hier wählt. Und Gott möchte hier, glaube ich, nochmal ganz neu zeigen, dass er alles in der Hand hat und dass nichts geschieht, ohne dass er es weiß. Das steht ja auch nochmal ganz deutlich in der Botschaft selbst drin, in den Versen 9 bis 11. Ihr habt auf vieles gehofft, doch bekamt ihr nur wenig. Und als ihr das Wenige ins Haus brachtet, blies ich es fort. Warum tat ich das? Gott fragt hier extra nochmal nach. Denkt doch mal nach, warum ich das getan habe, warum es dir so schlecht geht. Und gleich gibt Gott selber auch schon die Antwort drauf, weil mein Haus in Trümmern liegt. Während ihr euch eifrig Häuser baut, spricht der Herr, der Allmächtige. Mit anderen Worten, weil ihr nicht das macht, wozu ihr hierher gekommen seid. Punkt. So sagt Gott. Ihr habt doch diesen Auftrag. Warum macht ihr es nicht? Und dann machen sie es nicht. Und Gott sagt, nein, dann mache ich aber auch nicht. Dann lasse ich auch nicht wachsen. Dann lasse ich auch nicht regnen. Dann lasse ich keine Ernte und Geld in euer Haus. Wir erinnern uns an den Auftrag, den König Kyros in Esra 1, Vers 2 bekommen hat. und das Volk und an das Volk, ja, hat er es ja weitergegeben. Baut dem Gott Israels in Jerusalem ein neues Haus. Und jetzt kommen wir an die Stelle, in der ganz deutlich wird, dass Gott, der Herr, über alles ist und dass er alles in der Hand hat. Ja, nämlich die Verse 10 und 11. Da heißt es, deshalb hat der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde ihre Ernte. Wenn man nur an Gott denkt und denkt so, ja, Gott ist schon allmächtig oder so, aber man lebt trotzdem so auf der Erde, in seiner Welt und hat seinen Alltag und so, dann muss man sich das mal bewusst machen, was dieser Vers heißt. Deshalb hat der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde ihre Ernte. Das macht Gott. Ich habe über die Äcker und Hügel eine Dürre geschickt und über das Korn, die Trauben und Oliven und über alles andere, was der Acker hervorbringt. Ja, hier sind es vielleicht die Äpfel auf dem Gütle oder die Trauben im Weinberg. Gibt es ja auch ganz viele. Vieh gibt es jetzt hier nicht so wenig. Bei uns in der Gemeinde passt es. Wir haben ja Landwirte bei uns in der Gemeinde in Gammerting. Ja, aber da kann man ganz genau sehen, also die Leute, die damals diese Verse gehört haben, diese Nachricht gehört haben von Gott, die sollten spätestens hier in diesem Vers aufwachen. Weil, was ist hier ganz besonders an diesem Vers? Was erwähnt Gott in diesem Vers? Jeder, der damals gearbeitet hat, hat einen von diesen Berufen ausgeübt oder hat mit irgendwas von diesen Dingern zu tun gehabt. Korn, Trauben, Oliven, ja, einen Acker, Viehzucht. Das hat immer irgendjemand angesprochen. Heute, wenn Gott heute so vielleicht zu uns sprechen würde, dann würde da vielleicht stehen Polizisten, Bäcker, Industriearbeiter, Kaufleute, Pfleger, Ärzte. Da würde sowas drin stehen. Und da würde Gott da den Segen wegnehmen. Gott hat hier genau die Berufe angesprochen, die die Leute damals ausgeführt haben. Und jeder von dem Volk konnte sich in irgendeiner Zeile, in irgendeinem Wort wiedererkennen und wiederfinden. Ja? Als ob Gott diese Botschaft, die Herr Haggai weitergegeben hat, als ob diese Botschaft genau für diese Person persönlich bestimmt war. Jeder fühlte sich angesprochen. Und es hat auch Folgen, wie wir dann sehen können in Vers 12. Am Ende, da sehen wir, da heißt es, nun hatte das Volk Ehrfurcht vor dem Herrn. Da hat es geschnaggelt im Kopf, da hat es dann Klick gemacht und da haben die Leute erkannt, hey, klar konnte ich nichts ernten. Gott hat es verweigert. Gott hat das so austrocknen lassen. Das ist nicht einfach nur das Wetter und so. Das war Gott. Da hat es echt Klick gemacht und die Leute haben Ehrfurcht vor dem Herrn gehabt. Klar, manche Leute waren jung, die meisten waren jung. Die waren ja 70 Jahre in Gefangenschaft. Das heißt, die jüngsten Leute, die das alte Israel vielleicht noch gesehen haben, waren jetzt 72, 71 oder plus, sage ich mal. Das heißt, die konnten vielleicht noch sehen oder konnten sich vielleicht noch erinnern, was es heißt, in Jerusalem oder in dem Land Gottes zu wohnen oder unter dem Segen Gottes zu leben. Aber die jüngeren Leute, die kannten die Reise von Jerusalem nach Babylon, von Babylon nach Jerusalem. Die kannten Gefangenschaft, die kannten Sklavenarbeit. Die hatten Gott vielleicht noch gar nicht erlebt in ihrem Leben. Und das ist klar, dass man, wenn man jetzt 40 Jahre ist und Gott noch nie gesehen hat, dass man, wenn man Landwirt ist und seine Ernte reinfahren will und das einfach nur ja, 20 Gramm sind pro Hektar oder so, dass man einfach sagt, ja, das Wetter war halt schlecht. Man denkt nicht erst an Gott, dass Gott das verweigert hat. Aber da haben sie es erkannt, hey, das war Gott. Und das ist richtig cool an dieser Stelle. Das Volk hat sich also an Gott erinnert oder erkannte ihn, wie er eigentlich schon immer war. Und sie hatten ihn als diesen allmächtigen Gott wiedererkannt. Und also gab Gott ihnen wieder die Möglichkeit oder die Motivation, die sie damals hatten, als sie von Babylon losgezogen sind. Und zusätzlich erhielten sie auch noch eine ermutigende Verheißung. Das lesen wir in den Versen 13 bis 14, da heißt es, Haggai, der Bote des Herrn, verkündete dem Volk folgende Botschaft. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Das sind ganz starke Worte von Gott. Und der Herr weckte den Geist Zerubabels und so weiter und so fort. Er weckte die Geister der Leute, dass sie erkennen konnten, wer Gott ist. Und so geht es also wieder weiter am Aufbau des Tempels. Na, jetzt funktioniert es. So. Das Ganze kann man auch noch an der Geschichte, ja, beispielhaft vielleicht zeigen. Wurde bestimmt auch schon sehr oft hier erwähnt. Das ist ja so ein Lieblingsbeispiel von Predigern in Predigten. So ein Navi-Beispiel. Die meisten von euch haben eins oder verwenden eins oder haben vielleicht auch eins auf dem Smartphone. Dann, wenn ihr so ein Ding benutzt, dann verlasst ihr euch darauf, immer am Ziel anzukommen. Ohne dass ihr bei jeder Kreuzung oder bei jedem Kreisel bestätigen müsst, muss ich jetzt wirklich da abfahren? Das Ding sagt euch einfach, da geht's lang. Und selbst wenn ihr mal in eine Straße abbiegt, wo ihr gar nicht hättet reinfahren sollen, dann sagt euch das Navi ganz automatisch einen neuen Weg. Und ihr kommt irgendwann mit Sicherheit am Ziel an. So funktionieren die Geräte, so sind sie gemacht. Und so ist es auch hier in der Geschichte. Das Volk war zuerst auf der richtigen Spur, hat angefangen, Gottes Haus zu bauen. Doch irgendwann, da haben sie gemerkt, dass sie auf einer anderen Spur sind. Und dann kam irgendwann, bitte wenden. Dann kam nach diesen 10 Jahren oder diesen 10 Kilometern vielleicht, wenn man es als Navi jetzt sehen würde, dann heißt es, du bist 10 Kilometer in die falsche Richtung gefahren. Jetzt bitte aber wieder in die richtige Richtung. Was man nicht vergessen darf, dass es auch Einbahnstraßen gibt und dass es Wege manchmal gibt, die zuerst gar nicht geplant sind, aber wenn man dann sich auf diesen befindet, dass sie dann trotzdem zum Ziel führen. Ich war, auch 2017 war das, glaube ich, auf dem Pfingstjugendtreffen in Eidlingen. Kennen ja die meisten von euch hier. Und ich war da bei einer Predigt und da hat mir Gott irgendwie was klar gemacht oder was bewusst gemacht und das möchte ich auch noch gerne teilen. Wobei das sich immer mit der Zeit so entwickelt. Manchmal erkennt man was und dann kommt später nochmal was dazu und so weiter. Das ist ganz spannend. Also, ich war da auf dem Pfingstjugendtreffen und bei einer Predigt, da hat es geheißen, ihr kennt ja alle den Spruch, oder? Gott hat einen Plan für dich. Und ich habe gedacht okay. Wenn man diesen Satz ernst nimmt, hat der Prediger dann gesagt, dann hat man nur einen einzigen richtigen Weg für sein Leben. Und ich dachte damals auch noch so, habe gedacht ich muss das und das tun und dann bin ich auf dem richtigen Weg und hoffentlich biege ich nie falsch ab. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Es gibt Menschen, so wie Haggai zum Beispiel, wo Gott sagt, das ist dein Weg, geh diesen Weg. Aber das ist nicht der Normalfall. Die Leute, die diesen ganz bestimmten Auftrag von Gott bekommen haben, die wissen das dann auch ganz sicher. Und so viele junge Leute fragen heute auch, wie erkenne ich denn den Willen Gottes für mein Leben? Woher weiß ich, wo Gott mich haben will? Und in Eidlingen, Martin Buchsteiner war das, der damals gepredigt hat, in Eidlingen hat er dann gesagt, es gibt nicht nur einen Weg. Stell dir vor, du bist in einem Raum und du hast 100 Türen, die du gehen kannst. Es gibt keine falsche Tür. Das Zurück wäre falsch, wenn du sagst, nein, ich gehe nicht vorwärts. Ich bleibe da in meinem Trott, ich bleibe in meinem Alltag, ich verändere nichts. Das ist vielleicht manchmal auch falsch. Ja? Nicht immer, kann vielleicht auch eine Tür sein zum Richtigen. Aber du hast 100 Wege, die du gehen kannst. Was machst du? Fragst du dich, gehe ich lieber durch diese Tür, durch diese Tür, durch diese Tür? Und der Prediger hat damals gesagt, egal durch welche Tür du gehst, Gott geht mit dir. Und ich habe gesagt, komisch, habe ich mir gedacht. Ich habe die ganze Zeit noch so gedacht, Gott hat ja einen Plan für mich, einen Plan für mein Leben. Und dann habe ich irgendwann später nachgedacht und habe gedacht, aber das passt ja gar nicht zusammen. Wieso schenkt mir Gott dann einen freien Willen? Wie kann ich mich entscheiden, Sachen sein zu lassen oder Sachen zu tun und Gott hat einen Weg für mich? Das passt nicht zusammen. Und so habe ich gedacht, hätte Gott für unser Leben einen festen Plan, dann bräuchten wir keinen eigenen Willen, weil Gott uns sozusagen fernsteuern würde. Wie gut, dass ich so ein Ding jetzt hier in der Hand habe. So eine Fernsteuerung. Da brauche ich nicht hingehen, an den Computer einen Knopf drücken. Nein, ich kann es von hier. Aber so ist Gott nicht. So, Gott hat nicht so eine Fernbedienung für uns in der Hand und sagt, okay, jetzt links gehen, jetzt rechts gehen oder jetzt entscheidest du dich so und so. Nein, wir dürfen das selber tun. Das sehen wir auch schon ganz am Anfang von der Bibel, wo es zum Sündenfall gekommen ist. Adam und Eva, die haben sich selber entschieden. Gott hat nicht für die entschieden und hat gesagt, so, ihr werdet jetzt da sündigen. Nein, das haben die Menschen selber getan. Sie haben damals einfach einen Weg eingeschlagen, der nicht so gut war, aber Gott ist trotzdem mit ihnen gegangen und Gott hat den Weg trotzdem gelenkt. Klar, manche Entscheidungen können nicht so gut sein, sehen wir ja bei Adam und Eva auch. Da leiden wir heute noch drunter, unter dieser Fehlentscheidung, sage ich jetzt mal. Aber Gott ist heute immer noch bei uns. Gott hat uns deswegen nicht verlassen. Gott hat dann Jesus, seinen Sohn, zu uns geschickt als Erlöser, damit er dir dieses Sündenproblem einfach löst, damit wir so zu ihm kommen können, zu Gott. Und genau wie dieses Navi im Auto, so hat Gott da einfach diesen Kurs korrigiert und hat gesagt, okay, wenn du jetzt da nicht links abgebogen bist, dann biegst du halt in 100 Kilometern erst links ab. So hat Gott die Gemeinschaft, die er mit den Menschen wollte, hat er einfach wiederhergestellt, indem er einfach gesagt hat, okay, wenn nicht diesen Weg, dann diesen Weg. Gott ist da einfach ganz cool, sage ich mal. Vergleichen wir noch eins der ersten Worte in dem Abschnitt mit eins der letzten Worte in diesem Abschnitt. Das ist sehr spannend, auch mal darauf zu achten. In dem ersten Vers heißt es, am ersten Tag des sechsten Monats des zweiten Jahres der Herrschaft von König Darius. Und dann kommt der ganze Geschichte und so weiter. Und am 15. Vers heißt es dann, als die Arbeit wieder aufgenommen wurde, das war am 24. Tag des sechsten Monats im zweiten Regierungsjahr von König Darius. Also es hat nur 23 Tage gedauert vom Erhalt der Nachricht, wo Haggai die Nachricht erhalten hat und dann sich auf den Weg gemacht hat, um es den Leuten zu sagen, bis sich die Nachricht komplett verbreitet hat in ganz Israel und die Leute wieder gekommen sind, um weiterzubauen. Gut, man kann denken, 23 Tage, ja, ist ja schon lang. Damals gab es aber keine Smartphones, keine Post, ja, kein Schnellversand von irgendwas. Damals musste alles zu Fuß weitergebracht werden, zu Fuß, ja, zu den Leuten gebracht werden. Es musste vielleicht abgeschrieben werden, weil, ja, manche können sich so viel Text nicht merken. Dann war das schon eine Leistung. In nur 23 Tagen alle Leute wieder zusammenzutrommeln und ja zum Weiterbau zu bewegen. Zum Schluss möchte ich das alles nochmal zusammenfassen und die Geschichte einfach nochmal zusammenfassen und meine Hauptgedanken zusammenfassen, damit ihr wisst, was ich euch mitgeben möchte. Mit viel Freude und Vollgas sind die Israeliten aus Babylon gestartet und haben mit dem Tempel angefangen. Und schnell kamen dann durch Probleme, durch Motivationsverlust, alles zum Stillstand. Wertvolle Ressourcen wurden für den Eigenbedarf verwendet, woraufhin Gott einfach seinen Segen weggenommen hat. Die Israeliten, die sagten, die Umstände sind unmöglich, wir können so nicht bauen. Aber Gott sagt, die Umstände sind so, weil ihr nicht baut. Und durch Haggai erinnerte Gott sein Volk an ihre Aufgabe. Daraufhin haben sie weitergearbeitet. Zwei Dinge, die ihr aus dieser Geschichte mitnehmen könnt oder sollt. Schau, dass du das Holz nicht missbrauchst, im übertragenen Sinn gemeint natürlich. Also deine Gaben, deine Talente. Ja, wenn du weißt, dass du etwas Holz mit dir rumträgst, aber es nicht richtig einsetzt, dann bitte doch Gott zuerst, dass er dir zeigt, wo es lang geht. Dann sprich mit jemandem darüber aus der Gemeinde, mit deinem Bruder, mit deiner Schwester, mit deinem besten Freund, wie du dich vielleicht einsetzen kannst, auch in der Gemeinde. Und das kann, wie in der Geschichte hier auch, ganz schnell gehen. 23 Tage sind auch heute schnell für so eine Entscheidung, wenn du sagst, ja, ich möchte mich einsetzen. Und das Zweite, was ich euch mitgeben möchte, Gott hat nicht nur einen Plan für dich, er hat dir nämlich einen freien Willen gegeben, den du auch benutzen sollst. Und wie du dich auch entscheidest, wie heißt es in dem Vers? Ich bin mit euch, spricht der Herr. Amen.